Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Heute mit Ramona Westhof. Stellen Sie sich vor, tschechischer Märchenfilm meet die kleine Meerjungfrau als Realfilm, aber auf Japanisch. Dann sind Sie ungefähr beim japanischen Film Demon Pond, also Dämonenteich. Absoluter Klassiker von 1979, star besetzt. Und der kommt jetzt neu in die Kinos, in ein paar ausgewählte Programmkinos, digital aufbereitet natürlich in 4K, japanisch mit Untertiteln. Und die Story ist absolut wild. Also der Film spielt Anfang des letzten Jahrhunderts. Es gibt Dämonen, es gibt Wesen mit Hummerarmen, Menschen werden geopfert. Ich habe beim Gucken mal ganz kurz was anderes gemacht. Und als ich wieder hingeguckt habe, waren wir auf einmal unter Wasser, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Bei Demon Pond ist einiges los. Und vor allem ist da auch mythologisch einiges los. Und darum hat auch die Japanologin Dina Zank für uns diesen Film geguckt und kann uns sagen, welche Dämonen wir da eigentlich genau treffen im Teich. Dina, vielleicht bleiben wir aber erstmal auf der reinen Handlungsebene. Was passiert in Demon Pond? Was ist die Geschichte?
Es ist eigentlich relativ einfach und trotzdem super komplex. Also wir haben erstmal eine Handlung, die spielt 1913. Das ist so eine riesige Zeit des Umbruchs in Japan. Das heißt, auf der einen Seite haben wir Industrialisierung, die auf Hochtouren läuft und Wissenschaften, die immer mehr Raum im öffentlichen Diskurs bekommen. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch noch die Verhaftung in den traditionellen Riten und Mythen. Und wir haben hier eine Story, in der ein Gelehrter, der auch genau diesen Punkt verkörpert, also er ist buddhistischer Mönch, gleichzeitig ist er Wissenschaftler und unterrichtet. Und er geht also in die Berge, weil er einen Freund sucht von sich, der verschollen ist vor einigen Jahren, eben in dieser Region Fukui, an diesem Dämonenteich. Und er trifft tatsächlich diesen Freund, mehr oder weniger durch Zufall, und stellt fest, er ist also noch am Leben. Also sein Freund ist damals weg, um alte Sagen und Legenden zu sammeln in diesen Bergregionen, und hat dort eine wunderschöne junge Frau geheiratet, die etwas abseits wohnt von einem kleinen Dorf in einer fürchterlich ausgetrockneten Region. Und diese Frau wohnt aber direkt an einer Quelle. Und jetzt ist natürlich die große Spannungsfrage, warum verdursten Menschen im Dorf, wenn diese Quelle doch eigentlich direkt über ihnen liegt? Und er hat sich auch irgendwie verpflichtet, dass er eine Glocke läuten muss, mehrfach am Tag. Ist also alles etwas mysteriös. Und da entspinnt sich eben so eine ganz interessante Geschichte, so eine Tragödie aus Rache, aus Freundschaft, aus Suche nach wahrer Liebe. Und wir haben also allerlei mythische Kreaturen. Also es geht um die Legende eines Wassergottes, der in diesem Teich wohnt, und einer Prinzessin, die ihm mal geopfert wurde und dadurch ihre Liebe aufgeben musste und jetzt in diesem Teich gefangen ist. Und da haben wir eben super surreale Elemente wie diese Hummerwesen und andere Boten.
Ja, es ist einiges los. Und der Grund, warum dieses Dorf durstet, hat natürlich mit den Dämonen zu tun und den mystischen Wesen, die wir dann so nach und nach kennenlernen. Also die Präfektur, in der die Geschichte spielt, die gibt's ja wirklich. Gibt's da auch diesen Dämonenteich? Also basiert das auf einem echten Teich?
Ja, genau. Also das ist total spannend, weil das ist ein Teich, der heißt Yaksha no Ike auf Japanisch, also Dämonenteich. Und Yaksha ist die Bezeichnung einer indischen weiblichen Gottheit, die Menschen frisst, um das mal so ganz grob runterzubrechen. Und dieser Teich hat tatsächlich einen Schrein. Und in diesem Schrein werden bis heute noch Glocken geläutet, um eben einen Wassergott zu besänftigen, der dort drinnen angeblich wohnt. Also man kennt es ja vielleicht, oder wenn man sich mal mit Japan beschäftigt hat, dass es dort viel um Animismus geht und dass man glaubt, dass eben die Natur beseelt ist und eben von solchen Göttern, also Kami, bewohnt ist. Also in dem Fall ist es kein Dämon, sondern es ist ein Kami, also ein Beschützer quasi dieser Naturregion, der aber, wenn er wütend gemacht wird, im Endeffekt alles überflutet und zerstören kann. Und deswegen muss man ihn besänftigen. Das ist bis heute noch sozusagen aktiver Ritus. Und tatsächlich gab es an diesem Ort auch mal eine richtige Flut. Also um die Jahrhundertwende waren dort mehrere Dörfer und Täler überflutet durch eben so eine Art Tsunami-artige Geschichte, ein Überlaufen dieses Sees mit einem Sturm.
Genau, eine Flut spielt ja auch, wir verraten jetzt nicht wo, aber eine Flut spielt auch im Film eine Rolle. Und ja, krass, also diese Glocke, die der alte Schulfreund dreimal am Tag klingeln muss, die gibt's wirklich?
Ja, genau,
diesen Gong?
Gibt's wirklich.
Abgefahren. Also das heißt, der Film basiert dann auf so einer Mischung aus historischen Begebenheiten und auf Sagen?
Ja, genau, so kann man das sagen. Also wir haben ja also quasi eine Vorlage, also es gibt eine Vorlage dafür. Das ist auch nicht zufällig, dass dieser Film 1913 spielt, weil in dem Jahr kamen Kabuki-Stücke raus von Izumi Kyoka, heißt der Autor. Und das ist einer der bekanntesten und heutzutage geschätztesten Autoren für Kabuki-Stücke im Rahmen fantastischer Literatur in Japan.
Kabuki ist so traditionelles Theater.
Genau, Kabuki ist traditionelles Theater. Und für Izumi Kyoka ist es auch typisch, dass er so diesen Clash von Moderne und Vormoderne immer wieder teilweise thematisiert. Mythen versus Realismus, Rationalität und alles diese Sachen. Und er ist tatsächlich in diesem Jahr dieser Flut, also 1895, in diese Präfektur gereist. Also es war zufällig, dass die Flut dann da war. Mhm. Er ist dorthin gereist, um selber Legenden zu sammeln. Also auch hier irgendwie eine Anleihe zu der Figur in dem Film. Mhm. Und bei ihm ist eben auch diese Thematik, also das hat ihn nachhaltig geprägt, diese Thematik von zum Beispiel dieser zerstörerischen, aber auch gleichzeitig schöpferischen Kraft der Natur versus dem Mensch. Das ist ja auch ein super aktuelles Thema, weil es geht eigentlich sehr früh schon um den Schutz der Natur und auch das Klima und das sich verändernde Klima durch die Zerstörung und Gier von Menschen. Und das ist eigentlich ein sehr romantischer Gedanke oder ja, wie wir ihn in der Romantik hatten, dass wir auf der einen Seite eben auch selber durch unsere eigene menschliche Gier die Natur zerstören und sich die Natur dann an uns rächen kann und diese Naturgewalten auf uns einbrechen.
Jetzt ist ja, ich habe gerade gesagt, dieser Film starbesetzt. Es sind Stars aus Kabuki-Stücken. Also es sind traditionelle japanische SchauspielerInnen, die diese Rollen spielen zum Teil. Finden sich diese Kabuki-Anleihen auch sonst irgendwo? Also ist das irgendwie, ist das ein Kabuki-Film?
Ja, zum Teil schon. Also zum einen ist natürlich die Handlung und auch die Dialoge und auch die Regieanweisungen sind 1:1 übernommen aus dem Stück. Also es gibt eine wunderbare englische Übersetzung davon, die man sich durchlesen kann. Dann kann man quasi den Film mitlesen. Das finde ich sehr gelungen und auch in den Untertiteln sehr gelungen tatsächlich. Und dann haben wir natürlich, was die Schauspieler betrifft, Bando Tamasaburo. Das ist einer der, oder vielleicht der in unserer Zeit bekannteste Darsteller von Frauenrollen. Und hier sind wir jetzt mitten im Kabuki drin. Im Kabuki-Theater sind ursprünglich alle Rollen von Männern besetzt, also im traditionellen Sinne. Und das hat man hier im Film aufgegriffen. Das heißt, diese überirdisch schöne Frau wird tatsächlich verkörpert durch einen männlichen Darsteller, der aber spezialisiert ist, immer nur Frauen zu spielen.
Das ist so abgefallen, weil ich habe das nicht gemerkt. Und er spielt ja zwei Rollen. Also spielt ja diese schöne Ehefrau und die Prinzessin im See. Ich dachte schon, ich habe überlegt, ob das die gleiche Schauspielerin ist, aber ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass das ein männlicher Darsteller ist. Also der ist ja auch so sehr, sehr stark geschminkt, ne? Aber das ist wirklich beeindruckend.
Ja, ja, also es ist auch ein großartiger Schauspieler und es ist natürlich viel auch über Make-up und ich finde es immer sehr interessant, dass so durch die Verkörperung von extremen Stereotypen, also im Vorgespräch hatten wir ja dieses Thema, dass quasi manche Handlungsabläufe und so weiter nicht so ganz klar sind, die wirken irgendwie ritualisiert, irgendwie unnatürlich.
Also zum Beispiel in der Interaktion zwischen diesem Gelehrten, der ins Dorf kommt und der schönen Ehefrau, ne? Darum ging's.
Genau, und es sind so typische soziale Marker in den Verhaltensweisen.
Und sie ist ja auch so sehr devot.
Genau, genau, die dann eben diese Femininität nochmal so verstärken, dass man gar nicht auf die Idee kommt. Mhm. Und auch die Stimme. Also deswegen finde ich auch schön, dass der Film im Original ist, weil man eben die Stimme hört und merkt, in welcher Perfektion diese Rolle tatsächlich verkörpert wird.
Und du hast mir vorhin auch erklärt, wie wichtig das ist, dass diese beiden Rollen eben vom gleichen Schauspieler gespielt werden, ne? Diese Parallelität zwischen der Prinzessin und der Ehefrau.
Genau, also das ist ein bisschen verwirrend vielleicht, wenn man den Film guckt, weil immer wieder wird davon gesprochen, dass in diesem See ein zerstörerischer Wassergott ist oder ein Wasserdrache und gleichzeitig sehen wir aber dann diese Sequenzen von dieser Prinzessin, die eine in Anführungszeichen Dämonenprinzessin ist, wie es in der Übersetzung ist, aber eigentlich ist diese Prinzessin das erste Opfer. Das heißt, es geht hier auch darum, um die Grausamkeit der Menschen, in dem Moment, in dem sie selber etwas möchten, tatsächlich durch irgendwelche vormodernen Riten schreckliche Taten zu begehen. Und da wird quasi eine Frau nackt auf einen Ochsen gebunden und zum See gebracht und dann im See ertränkt, damit dieser Wassergott besänftigt wird, keine Flut auslöst und trotzdem sehr viel Regen schenkt. Und diese Frau ist also in dem See gefangen, musste dafür ihre Liebe aufgeben. Und genau diese gleiche Parallelität haben wir jetzt mit Akira und Yuri. Also ist es sinnvoll, weil es wird quasi, es ist nicht wichtig, wer die Person ist. Es geht eher um diesen Zyklus, der sich immer wieder wiederholt durch die schlechten Taten der Menschen.
Da steckt ja jetzt richtig, richtig viel drin in Demon Pond, ne? Du hast, glaube ich, einen anderen Film gesehen als ich. Also was würdest du denn sagen, macht er denn trotzdem auch Spaß, wenn man jetzt nicht Japanologin ist und diese ganzen Theater- und Sagenanleihen nicht versteht?
Ja, ich denke schon. Also es ist zwar natürlich ein bisschen sinnvoll, sich zu informieren oder sich die Handlung vielleicht mal durchzulesen, aber ganz viel entschließt sich eben auch aus dem Film und man kann ihn auch genießen, einfach aufgrund dieses künstlerischen Ausdrucks. Es ist in einer Zeit, wo viele surrealistische Filme gedreht wurden und es kommt hier auch mit diesen vielen komischen Wesen, die wir haben und den Theaterkulissen Kulissen und irgendwelchen weirden Szenarien super rein. Und ich glaube, man soll den Film einfach als solchen mitnehmen und fühlen. Also es ist nicht so wichtig, dass man jetzt die Handlung im Einzelnen versteht. Und auf der anderen Seite ist es natürlich eine Thematik, die immer wieder aktuell ist. Also als der Film gedreht wurde 1978, 79, gab es eine Menge von diesen Flutkatastrophen, auch Tsunami-bedingt. Und es gab dann auch die Weltklimakonferenz. Insofern war der damals dann diese Adaption dieses alten Stoffes, der die Thematik auch schon aufgreift, super aktuell. Und heute in der Zeit, in der wir wieder mit Dürren zu kämpfen haben, in der sich das Klima wandelt, in der es immer trockener wird, ist es natürlich wieder mega aktuell, diesen Film zu sehen. Und ich finde es auch immer faszinierend, wie früh sich Menschen darüber Gedanken gemacht haben und wie dieser Stoff eigentlich schon umgesetzt wurde.
Und vor allem, wenn Sie uns jetzt zugehört haben, wissen Sie ja all die Sachen schon, die Sie sehen können im Film. Also sind Sie jetzt eigentlich perfekt vorbereitet. Demon Pond, japanischer Klassiker aus den 70ern, kommt neu in die Kinos. Und Dina Zank, Japanologin, hat den Film für uns gesehen und erklärt, was dahinter steckt. Danke dir.
Danke.